Einen wunderschönen guten Abend da draußen in den Reichweiten des Dreieckglanz und von radio.grenzenlos.ch. Es schwappt zu euch die schwule Welle aus Freiburg und auf ihr reiten heute der Dieter
und der Alex. In unserer beliebten Reihe Gaywatch haben wir ja einen Schwerpunkt, der auf Filmen liegt.
Ja, so ist es. Und da wollen wir jetzt auch nicht ganz so lange drüber schwafeln, sondern mehr Platz für die Filme lassen und natürlich auch für Musik, für unsere Sommerkollektionsmusik. Und deswegen genug der Vorrede zur Einstimmung für unsere Gaywatch-Sendung. Jetzt erst einmal etwas von der versprochenen Sommerkollektionsmusik, und zwar Summer Night City von ABBA in der Extended Version. Der erste Film, den ich euch heute Abend vorstellen möchte, ist Bromance. Und zwar ist das ein Film aus dem letzten Jahr und aus Argentinien auf Spanisch mit deutschen Untertiteln. 1996 fahren drei langjährige argentinische Jugendfreunde zum Zelten ans Meer. Während Adrian und Santiago am Strand spielen und Mädchen hinterher schauen, genau zu sein, einem bestimmten Mädchen, streift Daniel lieber alleine herum und hält ihren Urlaub mit seiner Videokamera fest. Nach dem Motto, es fing so harmlos an, entwickelt sich der unbeschwert geplante Urlaub langsam zu einem oder zu zwei Problemen, die die Freundschaft der drei Männer auf die Probe stellen. Dass Daniel schwul ist, finden seine Freunde erst heraus, als eben diese eine Frau das Trio durcheinanderwirbelt. Die Männer dürften so Mitte, Ende 20 sein und am Anfang des Films kommt es in einem Dialog zu »Wir sind doch keine 15«. Richtig, sie benehmen sich nämlich wie 14. Und aber wenn man sich darauf einlässt, dann hat man an dem Film schon seine Freude. Bisweilen prickelt es ganz schön heftig zwischen zweien dieser Bros. Und ja, wie man ja weiß, lateinamerikanische Filmemacher verstehen sich bestens darauf, die schwelenden Gefühle zwischen hübschen, sommerlich bekleideten Männern einzufangen. Und tja, zwar ist der Film ab 12 und harmlos, aber lässt tief in die Seelen blicken. Bromance, eine Mischung aus Doku mit Hilfe der Videokamera der Jungs im 4:3-Format und echtem Kinodrama mit professionellem Equipment. Nicht aus dem Film, aber dennoch sehr passend zu ihm ist nun der Musiktitel Bromance. Es ist die deutsche Fanfassung von Dragon Dub featuring Lukas Mattioli.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028 oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
Tell me more, Alex. Come on, tell me more.
Wenn du darauf bestehst. Ja, Philadelphia bei Nacht. Der erfolglose Dichter Brian zieht durch die Bars auf der Suche nach einem Kerl, den er abschleppen kann, um seinen Frust zu betäuben. In der Beziehung zwischen dem Bildhauer Drew und seiner jugendlichen Muse Jim Creasel ist Jim fühlt sich von Drew bevormundet und ausgenutzt. Und da ist dann noch Bob, ein in die Jahre gekommener Künstleragent, und der fährt in seiner Limousine durch die Stadt und sucht nach jemandem, dem er sagen kann, wie schön er ist. Und als sich die Wege der vier Männer kreuzen, kommt es zu schnellem Sex und unerwarteten Geständnissen. So in dem Film Wie schön du bist.
Wie schön du bist. Okay, tell me more, tell me more. Wie war das? Die cruisen da durch die Stadt?
Nee, also das Ganze fängt an wie ein Episodenfilm. Also es, man denkt wirklich, das sind erstmal Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, es beginnt eben mit der Geschichte des Brians, der ein frustrierter Dichter, der dann in der Bar jemanden aufreißt und wo es dann auch zum schnellen Sex kommt, der aber auch genauso schnell dann endet. Und schon ist im Prinzip die nächste Episode da. Und im ersten Moment denkt man einfach, es ist eine Episodengeschichte. Aber auf raffinierte Weise laufen diese Geschichten dann in unterschiedlichen Konstellationen, die also jetzt nicht so vorhersehbar ist, dann doch immer wieder mal zusammen. Also jetzt nicht, dass alle zusammenlaufen, aber die Charaktere kreuzen sich.
Es verwebt dann, sich so ein bisschen.
Verwebt sich ein
die
bisschen.
Handlungsstränge verweben.
Ja, und das macht es irgendwie spannend. Also ich will nicht sagen, dass es keine Handlung hat, aber es ist doch Ja, wie du sagst, erst in dieser Verwebung kommt das Ganze, kriegt das Ganze dann irgendwie Leben. Also so, ich würde nur sagen, die Hauptperson ist, naja, vielleicht der Brian, aber auch der Jim im Übrigen. Sehr, sehr, sehr nett anzusehen.
Eine richtige Augenweide.
Ja, gespielt von Zach Ryan. Das ist also, sage ich mal, der jugendliche Lover in der ganzen Geschichte. Und am Anfang wird auch relativ viel gepoppt, muss man sagen. Und das, obwohl der Film erst ab 12 ist. Und in anderen Kritiken sagen dann auch, dass die Leute am Anfang schon wieder abgeschalten haben, weil sie gedacht haben, das wäre jetzt eigentlich nur so ein anspruchsvoller Porno. Aber im Laufe des Filmes kriegt das dann doch noch ein bisschen eine tiefere Ebene.
Ah,
da geht es also über den Sex. Also man muss sich ein bisschen reinsehen, aber ich denke im Endeffekt, auch von der Botschaft her, ein sehenswerter Film. Ich will auch gar nicht sagen, wie am Schluss die Verwebungen sind und wie es dann, wer am Schluss mit wem oder was, das wollen wir einfach offen lassen. Der Film ist relativ neu, von 2015, relativ frisch, frei ab 12, trotz der freizügigen Szenen und herausgegeben wurde er von der Edition Salzgeber in Deutschland. Ist aber eine amerikanische Produktion, also auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Aber das Englisch ist eigentlich ganz gut zu verstehen.
Ganz gut zu verstehen. Okay, ja, du hast ja gesagt, die cruisen da mit ihrer Limousine durch die Straßen von Philadelphia. Da läge es natürlich jetzt nahe, als Musiktitel Streets of Philadelphia zu spielen. Aber nein, so vorhersehbar sind wir nicht. Wir verlegen das Ganze jetzt nach München und schauen uns den Sommer in der Stadt München an. Von der Spider-Murphy-Gang.
Da kann man auch ganz gut cruisen, also mit dem Auto.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst die Nachrichten im Überblick. Kadyrov legt nach. Für tschetschenischen Präsident sind Schwule keine Menschen, sondern Teufel. Hanebüchene Wissenschaft. Biologe rechtfertigt Homophobie und prophezeit Kindesmissbrauchswelle. Und sie wehen doch. SPD-geführte Bundesministerium widersetzen sich Regenbogenfahnenverbot. Nun die Nachrichten im Einzelnen. Grozny. Nachdem im Frühjahr regierungskritische russische Medien darüber berichtet hatten, dass in der russischen Teilrepublik Tschetschenien Homosexuelle brutal verfolgt, verschleppt und auch ermordet werden, wurde dies umgehend dementiert. Und zwar indem man erklärte, dass es in Tschetschenien gar keine Homosexuellen gebe. Alvi Karimov, der Sprecher des tschetschenischen Präsidenten, wurde mit den Worten zitiert: Man kann niemanden verhaften oder unterdrücken, den es in der Republik gar nicht gibt. Sollte es sie aber geben, müssten sich die Sicherheitsbehörden keine Sorgen um sie machen, denn ihre Verwandten würden sie schon an einen Ort geschickt haben, von dem sie nie wiederkehren könnten. Zitat Ende. Nun hat der tschetschenische Präsident Ramzan Kadyrov nochmals nachgelegt. In einem Interview mit dem US-amerikanischen TV-Sender HBO bezeichnete er Homosexuelle als Teufel. Zitat: Sie stehen zum Verkauf. Sie sind keine Menschen. Gott soll sie verdammen. Auf Nachfrage des Reporters zur Verfolgung schwuler Männer in Tschetschenien antwortete Kadyrov lachend: Das ist Schwachsinn. Wir haben keine Schwulen. Wenn es welche gibt, bringt sie nach Kanada. Bringt sie sehr weit weg von uns, sodass wir sie nicht hier zu Hause haben. Wenn es hier irgendwelche gibt, nehmt sie. In den Augen Moskaus ist an den Aussagen Kadyrovs nichts zu kritisieren. Der Sprecher des Kremls, Dmitri Peskov, erklärte, die Worte seien aus dem Kontext gerissen worden. Es sei nichts Ungewöhnliches gesagt worden. Kassel. Umstritten war der Evolutionsbiologe Ulrich Kutschera schon seit längerem. Doch jetzt hat der an der Universität Kassel lehrende Professor für viele endgültig den Bogen überspannt. In einem Interview für das katholische Nachrichtenportal kat.net prophezeite er kürzlich, dass durch die im Bundestag beschlossene Eheöffnung durch die Schwule und Lesben auch ein Adoptionsrecht zugesprochen wird, schwerster Kindesmissbrauch auf Deutschland zukomme. Er wird mit den Worten zitiert: Sollte das Adoptionsrecht für Mann-Mann bzw. Frau-Frau-Erotikvereinigungen kommen, sähe staatlich geförderte Pädophilie und schwersten Kindesmissbrauch auf uns zukommen. Laut Kutschera gäbe es ein verankertes Inzuchtverbot bei heteronormalen Elternpaaren. Bei Homopaaren existiere diese instinktive Inzuchtabscheu nicht, sodass es nicht verwundern würde, wenn zum Beispiel ein 40-jähriger Homomann den 15-jährigen Adoptivling begehren würde. Damit stellt er einen Zusammenhang zwischen Homosexualität und Pädophilie her, wie das gerne von homophoben Kreisen gemacht wird, um Schwule und Lesben zu diskreditieren. Explizit werden in seinen Ausführungen auch homosexuelle Frauen genannt. Zitat: Da lesbische Frauen in verstärktem Maße zur Pädophilie neigen, ergeben sich dort analoge Probleme. Gleichzeitig rechtfertigte er Hass gegen Homosexuelle damit, dass ein heteronormaler Junge von Natur aus mit einer erblich fixierten, instinktiven Homophobie ausgestattet sei und damit besonders leide, wenn er von gleichgeschlechtlichen Paaren erzogen wird. Zitat: Wie soll er dieses evolutionäre Erbe verbunden mit einer massiven emotionalen Abscheu dessen, was er täglich mit ansehen muss, überwinden? Aus Wissenschaftskreisen erntet Ulrich Kutschero für seine Ausführungen Kopfschütteln. Laut der Hessisch-Niedersächsischen Allgemein bezeichnet der Erziehungswissenschaftler Harald Duenst die Thesen Kutscheras als wissenschaftlich Hanebüchen. Die Leitung der Universität Kassel sieht jedoch keine Veranlassung, gegen den homophoben Professor vorzugehen und beruft sich dabei auf die Freiheit der Wissenschaft. Der Allgemeine Studierendenausschuss ASTA dagegen sieht in dem Professor einen bemitleidenswerten, hasserfüllten Mensch, der seine homophoben Ansichten durch Biologie zu rechtfertigen versucht. Berlin. Auch in diesem Jahr wird das Hissen der Regenbogenfahne an Bundesbehörden in Berlin zum Politikum. Im Mai stellte Bundesinnenminister Thomas de Maizière im Bundestag klar, dass an Dienstgebäuden des Bundes keine Regenbogenfahnen wehen dürfen. Zum CSD in Berlin widersetzen sich jedoch mehrere Bundesministerien dieser Anweisung. Sowohl an den Fahnenmasten des Bundesumweltministeriums wie auch im Außenministerium und am Familienministerium wehen nun Regenbogenfahnen. Bei den dreien handelt es sich um SPD-geführte Ministerien. Es wird nicht damit gerechnet, dass Thomas de Maizière gegen die Beflaggung vorgehen wird. Ausgerechnet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wurde jedoch zurückgepfiffen. Da es sich dabei um kein Ministerium handelt, ist wohl der Durchgriff durch das Innenministerium einfacher. Doch wie bereits im letzten Jahr hat sich die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, Christine Lüders, damit beholfen, dass sie die Regenbogenfahne anstatt vom Fahnenmast aus dem Fenster wehen lässt. An vielen Landesbehörden, wie zum Beispiel dem Polizeipräsidium, sowie an zahlreichen Bezirksrathäusern und Senatsverwaltungen wehen Regenbogenfahnen. Dies mit ausdrücklicher Zustimmung von SPD-Innensenator Andreas Geisel. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
Hola, soy Martín Howey, soy el director de Toro y ustedes están escuchando la Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
Akron, so heißt der nächste Film, den wir euch vorstellen möchten. Akron, bei einem Mudball-Spiel, das ist sowas ähnliches wie Football, nur ein bisschen mehr mit Matsch, lernen sich die Studenten Benny und Christopher kennen. Selbst Bennys Latino-Eltern haben wenig dagegen, dass die jungen Männer miteinander ausgehen und in den Ferien zusammen verreisen wollen. Schnell wird es ernst zwischen den beiden, die noch nicht wissen, dass ein fast vergessener tragischer Unfall ihre beiden Familien verbindet. Und Akron in Ohio ist nicht groß genug, um Geheimnisse für immer zu bewahren. So wird ihre gerade erst wachsende Beziehung auf eine harte Probe gestellt. In ihrem gemeinsamen Regiedebüt lassen die Produzenten Sasha King und Brian O'Donnell den Zuschauer jeden Schritt mitfühlen, den die Liebenden trotz schlechter Vorzeichen gehen. Die Grundkonstellation mag an Romeo und Julia erinnern, aber die Filmemacher erlauben beiden Familien, sich auf ihre Art mit ihrem Schmerz auseinanderzusetzen. Nicht zuletzt sind es die überzeugenden Darsteller und der Glaube an die Liebe, die Akron zu einem der ergreifendsten wie romantischsten Familiendramen machen. Vorbild war übrigens nicht Romeo und Julia, sondern die Oper La Traviata, erzählt einer der Regisseure in den Extras. Der Film ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln und beginnt eben dramatisch mit einem Autounfall. Ein kleines Kind wird angefahren und stirbt. Also jetzt nochmal zum Mitschreiben von vorne. Also mehr ein Jahrzehnt später dann spielt der eigentliche Film. Benny und Christopher freuen sich langsam an, beginnen Gefühle füreinander zu entwickeln. Die gemeinsame Fahrt nach Florida in die Frühlingsferien, auch bekannt als Spring Break, soll der Höhepunkt ihres Lebens und Liebenswerten. Sie kommen im Haus von Christophers Mutter unter und alles scheint perfekt. Doch dann kommt heraus, dass eben Christophers Mutter Bennys Bruder damals überfahren hat und für Benny bricht die Welt zusammen. Er braucht jetzt Abstand zu Christopher und trennt sich von ihm nach der überstürzten Heimfahrt nach Akron, Ohio. Benny hält die psychischen Qualen nicht aus und vertraut sich seiner Mutter an, warum er denn jetzt so plötzlich eben wieder hier zu Hause vor der Türe steht. Die Mutter verliert die Fassung und besteht darauf, dass Benny Christopher nicht mehr treffen soll. Doch die beiden Jungs zieht es immer wieder zueinander hin. Ihre Liebe ist stärker. Ist sie auch stärker als ihr Umfeld? Ich habe so an manchen Stellen des Films ein Tränchen verdrückt. So emotional ist er, so packend gespielt. Tränchen aus Freude, aber auch aus Traurigkeit. Akron ist ab 6 Jahre, aber trotzdem voller Romantik und Zärtlichkeit.
Hallo, wir sind Simon, Johannes und Matthias und ihr hört gerade die Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
Das war unser Trärchen. Jetzt kommen wir aber zu einem Pärchen, obwohl auch nicht wirklich ein Pärchen. Okay, zu viel verraten, nicht zu viel verraten. Es geht um Esteros. Matthias hat in Brasilien eine heiße Freundin, einen guten Job und hatte eine tolle Kindheit in Argentinien. Seine Eltern waren mit einem Paar befreundet, deren Sohn Geronimo sein bester Freund war. Sie verbrachten viel Zeit in Esteros de Iberia und entdeckten da auch ihre Körper. Soweit die Nachricht für die etwas Verwirrten, die jetzt unter unseren Hörern sitzen. Nein, worum geht's jetzt? Es geht jetzt eigentlich um die Zeit danach. Ne? Also und per Zufall bringt nämlich Matthias' Freundin die beiden nun erwachsenen Männer unwissend wieder zusammen und langsam kommt die Vergangenheit wieder ans Licht. Geronimo ist offen schwul und Matthias ist davon gleichzeitig angezogen und abgestoßen. Und erst als sie die Esteros, die Sümpfe und das Häuschen von Geronimos Eltern wieder besuchen, traut sich Matthias etwas mehr. Die beiden Männer empfinden viel füreinander, aber was ist mit Matthias' Freundin? Ein gefühlvolles Drama auf Spanisch mit deutschen Untertiteln Esteros, zwei Männer und ihre verpasste Jugend. Unter den Extras findet sich ein Kurzfilm, der am Anfang mit dem Langfilm fast identisch ist, sich dann aber komplett anders entwickelt. Nett zu vergleichen, Esteros.
Hallo, ich bin Christian David Giebert, Schauspieler. Die meisten kennen mich von Anna und die Liebe und jetzt gerade mit Sorry Guys auf der Berlinale gewesen. Und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland mit Y, weil das besonders schick ist.
Kaffee Braun und die Strandjungs. Und von den Jungs kommen wir zu den Boys, nämlich den Boys Like Astra.
Oh, wie schön. Jungs wie wir.
Genau, nämlich drei Freunde aus Paris auf ihrem Weg in die österreichische Provinz. Ich zitiere mal aus der offiziellen Verlautbarung. Eine Ode an die Freundschaft. Buchhändler Rudolf, Schauspieler Gabriel und Kellner Nicolas sind beste Kumpels und sich in einigen Punkten ihres Lebens sehr ähnlich. Sie sind nicht nur alle in ihren 30ern und schwul, sondern auch liebenswerte Großstadtneurotiker. Nach einem abrupten Beziehungsende und dem Schock darüber will Rudolf Paris verlassen. Der vom Liebeskummer geplagte will sein Leben wieder auf die Reihe kriegen und der beste Ort für diese Mammutaufgabe scheint ihm sein malerischer Geburtsort in den österreichischen Bergen. Hauptsache weit weg vom Chaos des Stadtlebens. Als Gabriel und Nicolas von seinen Plänen erfahren, beschließen sie kurzerhand, Rudolf in die Steiermark zu folgen. Dabei ist dem charmanten Trio nicht klar, welch ein ereignisreicher Trip voller knackiger Bergburschen, wackeliger Seilbahn und leckerem Kaiserschmarrn vor ihnen liegt. So die offizielle Verlautbarung. Ich muss ein bisschen relativieren. Also knackige Bergburschen kommen vor, aber wenn man das liest, meint man, die würden da den ganzen Film drüber nur durch das Bild huschen. So ist es auch nicht. Und auch wenn man das Cover sieht, wo dann einer der Protagonisten mit einem sehr jungen, halbnackten, vielleicht sogar ganz nackt, sieht man nicht, weil das Bild ist abgeschnitten, sitzt, könnte einen auf die falsche Fährte locken. Aber das soll den Film nicht abwerten. Man soll sich nur nicht vom Cover täuschen lassen.
Don't judge the film by its cover.
Ihr habt es ja schon gehört, es geht um drei Protagonisten in ihren 30ern und auf den ersten Blick hat man da auch so ein bisschen ja, so Klischees bedient. Also der eine ist eher ein Nerd, ein ja, sehr, sehr akkurat, eben der Rudolf, der Österreicher, der zurück in die Heimat kommt. Dann haben wir den Schauspieler Gabriel, den ich als Drama Queen bezeichnen würde. Und so ist die Rolle auch angelegt. Und eben der Kellner Nicolas, der nichts anbrennen lässt, der also auf der Suche nach dem schnellen Date ist. Also alles in allem wirklich
ein bunter Querschnitt durch die Bevölkerung.
Ein bunter Querschnitt. Und man könnte es auch sagen, ja, sehr, 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 sehr klischeebehaftet. Aber ich finde, genau das haben sie nicht gemacht. Also die Figuren sind hinreichend gezeichnet, dass diese Klischees so ein bisschen zutage kommen. Also auch gerade die Drama Queen auch ein bisschen leicht angetuckt, aber nicht so, dass es jetzt wirklich überspannt oder voller Vorurteile wäre. Also ich muss sogar sagen, ich könnte mir jeden von diesen dreien, inklusive der Drama Queen, auch ganz gut in meinem Bekanntenkreis vorstellen. Also es ist nicht wirklich weit hergeholt, also es ist leicht überzeichnet, aber doch sehr realistisch. Von daher macht es ein bisschen Spaß, auch diese wie gesagt, Großstadtmenschen dann in der österreichischen Provinz zu erleben, wie sie am Anfang doch sehr überheblich ob ihrer Großstadtherkunft reagieren auf das österreichische Landvolk, sage ich jetzt mal, aber dann halt doch im Laufe des Filmes merken, dass das auch liebenswerte Menschen sind und ja, und sie ihre Vorurteile eben ablegen. Also die ganze Geschichte handelt eben, wie gesagt, primär um Freundschaft, auch ein bisschen um die Ticks dieser drei. Also der, ich nenne sie mal die Drama Queen, glaubt ihren Verflossenen wiedergefunden zu haben dort vor Ort, was dann auch ein bisschen ein Gefühlschaos auslöst und der eben der nicht, normalerweise nichts anbrennen lässt und auf der Suche nach der schnellen Nummer ist, findet eben auch Menschen, mit denen man sich einfach nur unterhalten kann. Also es ist, finde ich, ein angenehmer Film, nicht aufdringlich, bietet auch ein bisschen spaßige Situationen eben mit diesen Großstadtmenschen, die da durch die Provinz wandern, aber alles in allem finde ich ein echt, ich finde, sehenswerter Film, obwohl viele Kritiken ein bisschen verreißen. Ich glaube, man muss sich einfach darauf einlassen, auf diese Thematik und auf die Art, wie es dargestellt ist. Aber also mir hat er einfach Spaß gemacht. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, so wie ein roter Faden zieht sich Nina Hagen durch diesen Film. Da habe ich nicht ganz kapiert, was das Ganze soll. Das gipfelt am Schluss in auch einer skurrilen Szene am Schluss, wo, also nicht Nina Hagen persönlich, aber eine Schauspielerin, die sie darstellen soll, auftritt. Also das habe ich nicht ganz verstanden, aber vielleicht muss man das einfach nochmal angucken oder es einfach nur so stehen lassen.
Okay, dann lass mal Nina Hagen nicht nur stehen, sondern singen, ne?
Ja, und wo wir gerade in der Steiermark sind, in den österreichischen, sind das die Alpen? Nee.
Ja, Bergen.
Oh, Bergen, auf jeden Fall in österreichischen Bergen, wo auch schöne Bilder gemacht werden, da passt eigentlich Nina Hagen ganz gut rein, die sich darüber beschwert, dass sie eben keine Bilder machen konnte, weil nämlich der gute Mann den Farbfilm vergessen hat.
Die gute Nina hat Probleme. Hei, 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 den Farbfilm vergessen. Das wäre natürlich auf den zweiten Blick eine Scheißsituation. Apropos zweiten Blick. Auf den zweiten Blick, so ist der Titel unseres nächsten Films, den wir euch vorstellen wollen. Was passiert, wenn sich deine lang verloren geglaubte große Liebe nach einer Ewigkeit wieder bei dir meldet? Aus diesem hochemotionalen Gedankenexperiment entwickelt der preisgekrönte Independent-Regisseur Tim Kirkman, von dem zum Beispiel Dear Jesse, Loggerheads und The Night Larry Crumb Kissed Me stammen, mit seinen beiden mitreißenden Hauptdarstellern in der kalifornischen Wüste ein berührendes Kammerspiel um erste und zweite Chancen, den Kampf mit Gleitsichtgläsern und das Paarungsverhalten von Kojoten. Verwirrt? Ja, ist okay. Also nochmal von vorne. Dean, so heißt er nämlich. Dean ist 30 und hat sich als Grafikdesigner in einem langweiligen und überschaubaren Leben in Los Angeles eingerichtet, bis er eines Tages eine Mail von Alex bekommt, mit dem er vor 15 Jahren in New York den besten Sommer seines Lebens hatte. an dessen Ende sich aber Alex plötzlich verdrückt hatte. Nach einigem Zögern lädt Dean seinen Ex-Freund nach Joshua Tree ein, wo er ein kleines Ferienhaus besitzt. Als sich die beiden dann wieder begegnen, entflammt sofort die alte Leidenschaft. Aber mit der Vertrautheit kommen auch die Zweifel von früher und die Fragen nach den vielen Jahren dazwischen. Wie hätte ihr Leben ausgesehen, wenn es damals anders gelaufen wäre? Dean ist inzwischen verheiratet, das macht es jetzt nicht gerade einfacher. Eines seiner Augen ist sehr schwach und das trübt den Blick auf die Welt. Oder vielleicht doch nicht. Nicht nur in Rückblenden sehen wir heiße Bettszenen, aber auch für die Ohren ist gesorgt, geschliffene Dialoge und witzige Pointen. Aber am Ende des Wochenendes müssen Dean und Alex entscheiden, ob sie sich diesmal eine gemeinsame Zukunft geben. Auf den zweiten Blick ist ein tiefgründiger Film über die Beziehung zwischen Männern.
In the summertime und auch im Sommer spielt im Namen des ... Pater Adam übernimmt eine kleine Gemeinde in der polnischen Provinz. Überaus engagiert baut er ein Gemeindezentrum für schwer erziehbare Jungen auf. Angezogen von der Vitalität und dem Charisma des Priesters suchen die Einwohner seine Nähe, ohne zu ahnen, welche Geheimnisse ihn umgeben. Ihr ahnt es schon. Durch die Begegnung mit einem exzentrischen jungen Mann, der im Ort als Außenseiter gilt, sieht der Pater Adam sich mit seinen unterdrückten Sehnsuchten konfrontiert. Bald schon schöpfen die Dorfbewohner Verdacht und nehmen Kontakt zu Adams Kirchenvorgesetzten auf. So der offizielle Text. Also im Endeffekt war es einer, der ihn beobachtet hat, wie er im Auto, eigentlich ist da nichts passiert, aber für jemanden, der da was sehen will, ist halt was passiert. Es wird von poetischen Bildern gesprochen. Der Film ist sehr, 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 sehr ruhig. Wenn man ihn auf sich wirken lässt, hat er auch ist er auch sehr stark, aber man muss sich wirklich drauf einlassen. Eine Kritik hat gesagt, es hat von einem hypnotischen Film gesprochen, ob das jetzt positiv oder negativ gemeint war, weiß ich nicht. Das sind auf jeden Fall schöne Bilder und es ist natürlich ein wichtiges Problem, nämlich eben Homosexualität und Kirche, und ich finde, das ist in dem Fall gut rübergebracht worden. Die Handlung spielt da gar nicht die entscheidende Rolle, auch wenn es am Schluss dann doch eine interessante Wendung gibt. Aber wie gesagt, ruhige Bilder, wichtiges Thema, und das hat natürlich auch die Teddy-Jury dazu bewegt, dem damals, also der Film ist 2014 erschienen, einen Teddy Award zu gewähren. Er polarisiert, weil er auf der einen Seite ein wichtiges Thema anschneidet, auf der anderen Seite aber auch sehr, 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 sehr ruhig ist. Also wie gesagt, man muss sich darauf einlassen, aber es sind schöne Bilder und es ist ein interessantes Thema. Also von daher auf jeden Fall sehenswert. Man muss nur wissen, worauf man sich einlässt. Im Namen des, ein polnischer Film von 2014.
Hallo, ich bin Frederik. Und ich bin Bastian und wir sind die deutschen Meister im Discofox 2016 und ihr hört die schwule Welle aus Freiburg.
So ist es, Frederik und Bastian. Wir sprechen uns übrigens nochmal im September. Könnt ihr schon mal ganz gespannt drauf sein in einer Sondersendung über die Ehe für alle. Aber wir sind jetzt ja hier bei Gaywatch und wir gucken mal trotzdem ein bisschen in die Zukunft, nämlich in einen Fantasy-Film rein, respektive in eine Fantasy-Filmreihe, respektive in eine Serie, Entschuldigung, jetzt habe ich's, die da heißt Shadowhunters. Also die Welt der 18-jährigen Clary Frey, das ist so die Hauptfigur, wird darin gehörig auf den Kopf gestellt. Und als sie nämlich eines Tages ihre übersinnlichen Kräfte entdeckt und erfährt, dass sie einer uralten Blutlinie von Schattenjägern angehört. Viel Zeit, um sich mit ihrer neuen Rolle anzufreuden, bleibt der jungen Heldin jedoch nicht, denn auf der Erde tobt ein Krieg zwischen Schattenjägern und Dämonen, der sogar die Existenz der gesamten Menschheit bedroht. Gemeinsam mit den Schattenjägern Jace und seinem als Parapartei verbundenen Freund Alec Lightwood und diversen anderen Figuren folgen Carrie und eben diese ihrer Bestimmung und begibt sich in eine geheimnisvolle Parallelwelt voller Gefahren und mystischer Kreaturen wie Engel, Dämonen, Vampire, Werwölfe und Hexenmeister.
Ja, kurze Frage, Dieter. Was ist ein Parapartei.
Ich bin froh, dass du das fragst, Alex. Als Parapartei werden zwei Krieger bezeichnet, die in einer feierlichen Zeremonie mit permanenten Runen aneinander gebunden werden, bevor sie 19 Jahre alt sind. Wenn sie Seite an Seite kämpfen, dann werden ihre Kräfte multipliziert. Also Best Buddies à la Sparta. Okay. Aber jetzt zurück zu den Hexenmeistern. Also ganz besonders wichtig ist der Hexenmeister Magnus Bane. Jahrtausende alt, aber immer noch knackig und bisexuell. Er verliebt sich im Lauf der ersten Staffel in den kerligen Shadowhunter Alec Lightwood, was nicht jetzt so überall so ganz gerne gesehen wird. Aber die zwei Männer kämpfen nicht nur gegen Dämonen, sondern auch für ihre Liebe. Die erste Staffel ist als DVD und Blu-ray erhältlich. Die zweite läuft derzeit bei Netflix. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitchatten. Diese Sendung ist noch bis zum 28. Juli in voller Länge in der Mediathek bei rdl.de nachhörbar. Danach nur noch als musikfreie Podcast-Version. Dafür aber auch bei www.schwulewelle.de. Man kann uns übrigens mit jedem handelsüblichen Podcatcher abonnieren und verpasst so keine Sendung.
Nächste Woche sind dann erst einmal unsere Kollegen von Radio Rainbow Stars auf dem Sender.
Uns von der Schwulenwelle hört ihr dann wieder am 3. August mit
Game Music and More. Natürlich steht auch bei dieser Ausgabe von Game Music die Musik im Vordergrund. Aber wir werden das Ganze etwas aufmischen mit Infohappen, O-Tönen und einem Vorortbericht vom CSD in Stuttgart. Und abgemischt wird das Ganze mit den Nachrichten aus der schwulen Welt und den Veranstaltungshinweisen. Der ideale Soundtrack für den Sommer.
Und bis dahin, immer schön schwul bleiben.
Tschüss! Mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwulewelle, diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwulewelle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.